Das hier ist Text Guerilla. Text Guerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der dir Steuern so erklärt, dass sie wirklich gut verständlich sind. Viel Freude mit diesem Podcast. Herzlich willkommen und hallo liebe Zuhörer. Das hier ist der Podcast Text Guerilla. Ich bin Dirk Winkler. Das hier ist der Podcast, der als erster in Deutschland euch Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Mein Thema heute lautet Affiliate Marketing. Ich möchte euch erzählen, was ist überhaupt Affiliate Marketing, falls ihr es nicht sowieso schon wisst, und erkläre euch dann, was ist steuerlich hierbei zu beachten, was sind die Besonderheiten und wo kann man gegebenenfalls für sich selber nochmal ein bisschen was rausziehen, um nachher eine Steuerersparnis zu haben. Freut euch drauf, viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt geht's los. Was ist jetzt genau Affiliate Marketing? Affiliate Marketing ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und zwar im Wesentlichen online. Wikipedia nennt es Affiliate Marketing, wenn ein kommerzieller Anbieter, Vertriebspartner, sogenannte Affiliates, vergütet über Provisionen. So, was bedeutet das? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Amazon euch als Affiliate-Marketern oder Affiliates, wie man sie auch immer nennen mag, eine Provision zahlt dafür, dass ihr ein Produkt bewerbt, was bei Amazon wiederum angeboten wird. Wenn es dann nachher über Amazon gekauft wird, bekommt ihr dafür eine Provision. Das ist allerdings nur ein Vergütungsmodell. Es gibt auch andere Vergütungsmodelle. Umgangssprachlich steht Affiliate Marketing eher dafür, dass der Affiliate, der Vertriebspartner, vergütet wird, wenn es nachher zu einem Deal, zu einem Abschluss oder Verkauf kommt. Aber tatsächlich ist es auch bei anderen Verkaufsmodellen, gehe ich gleich nochmal drauf ein, auch so, dass es sich um Affiliate Marketing handelt. Ein anderer Anbieter für Affiliate Marketing wäre Google mit dem Programm Google AdSense. Das läuft dann so, wenn ihr selber eine Seite betreibt und habt dort Werbebanner über Google aktiviert, beziehungsweise ihr verkauft eine Werbefläche an Google. Wenn jemand dann darauf klickt, dann werdet ihr darüber vergütet. Das wäre zum Beispiel das Pay-per-Click-Modell. Das, was ich zu Anfang genannt hatte, das ist direkt eben der Verkaufsabschluss nachher honoriert wird, ist das Programm Pay-per-Sale. Da gibt es zum Beispiel noch Pay-per-Lead. Pay-per-Lead kommt zur Anwendung, wenn es sich um ein beratungsintensives Produkt handelt, zum Beispiel eine Geldanlage. Dann wird nachher nämlich nicht der tatsächliche Verkauf honoriert, sondern tatsächlich derjenige, der das Produkt nachher kauft, weitergeleitet wird auf die Plattform, Homepage, wie auch immer, des Anbieters, der die Person dann beraten kann und einen Abschluss selber generieren kann. Und ob er das dann schafft oder nicht, davon ist eben diese Weiterleitung überhaupt nicht abhängig. Und deswegen wird direkt bezahlt, wenn dieser Lead vonstatten geht. Es gibt natürlich noch weitere Modelle, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das könnt ihr euch gerne natürlich selber ergoogeln. Und der Grund dafür ist nicht, dass ich da keine Lust zu habe, sondern dass mein Fokus ist oder der Name meines Podcasts heißt Text Guerilla Steuern mit Dirk Winkler und nicht Businessmodelle aller Art mit Dirk Winkler. Trotzdem möchte ich mir an dieser Stelle rausnehmen, dieses Businessmodell etwas zu würdigen. Und zwar finde ich es nämlich eigentlich ziemlich cool, aus folgenden Gründen. Erstens, man hat wenig eigenes Risiko. Man muss nicht finanziell in Vorleistung treten. Man kann ein Produkt bewerben und wenn es nachher gekauft wird, dann bekommt man eine Provision. Man muss allerdings vorher für diese Werbung im Regelfall erstmal nichts ausgeben. Natürlich kann man es kapitalintensiv gestalten, dass man sich selber Traffic kauft für die eigene Seite, muss aber überhaupt nicht sein. Man kann auch einfach eine eigene Seite, einen eigenen Blog mit richtig tollem Content füllen, dadurch die Leser auf sich ziehen und dadurch natürlich einen hohen Traffic für die Seite erzeugen. Und das ist mit relativ wenig Kosten verbunden, bedeutet sehr wenig eigenes finanzielles Risiko. Zweitens, je nachdem, was für ein Produkt ihr euch aussucht, das ihr bewerbt, desto mehr könnt ihr auch von dem abbekommen, was der Verkäufer an Umsatz damit macht. In der Regel verhält es sich so, je mehr Marge er damit hat, also je größer sein Rohertrag ist, Rohertrag ist immer Umsatz minus Wareneinkauf oder wie viel er für das Produkt bezahlt hat, und je höher eben diese Marge nachher für ihn ist, desto mehr wird er euch auch dafür bezahlen. Wenn er also mit einer Ware handelt, die relativ wenig Rohmarge abwirft, desto weniger wird er euch bezahlen. Es gibt zum Beispiel Windeln.de, ist ein Portal, wo Babyartikel verkauft werden. Wenn Windeln verkauft werden und es gibt dort ein Partnerprogramm, das bedeutet, ihr habt eben diesen Verkauf initiiert, dann bekommt ihr 3%. 3% des Umsatzes. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig. Macht natürlich nachher auch die Masse. Wenn viel verkauft wird, ist 3%, also 3% von 10.000 Euro sind 300 Euro. Da macht das Kleinvieh quasi nachher doch wieder Mist. So, und jetzt stellt euch mal vor, es gibt einen Verkäufer, der verkauft digitale Produkte. Ein digitales Produkt wird normalerweise selber erstellt. Das heißt, der Umsatz an sich ist quasi gleichzeitig die Marge, weil er eigentlich keinen Ankauf für das Wirtschaftsgut hat. Er kauft also nicht ein Produkt ein und verkauft es, sondern oft wird es selbst hergestellt und dann verkauft. Und in dieser Branche ist es oft so, dass derjenige, der es bewirbt, bis zu 50% an Provision bekommt. Und wenn ihr euch hier jetzt mal vorstellt, dass der Verkaufserlös 1.000 Euro beträgt und ihr bekommt 50% davon ab, 500 Euro, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und wenn man das mal hochrechnet, natürlich je besser das Produkt verkauft wird, je höher der Prozentsatz, desto mehr könnt ihr natürlich daran verdienen. Also guckt, was ist euer Produkt, welches könnt ihr gut bewerben, und natürlich je höher der Prozentsatz, desto verlockender ist es natürlich auch, dieses Produkt zu bewerben. An dieser Stelle möchte ich vorsichtig den warnenden Zeigefinger heben. Wenn ihr etwas bewerbt, wo ihr richtig viel Geld mit verdienen könnt, guckt bitte auch immer, ist das Ganze moralisch in Ordnung. Also nicht immer nur nach dem Geld schauen, bisschen dieses Gier frisst Hirn im Hintergrund behalten. Wenn etwas illegal ist, wenn es moralisch nicht in Ordnung ist oder wenn ihr den Leuten einfach nur das Geld klaut, aus der Tasche zieht, dann lasst es bitte sein, weil das fällt im Endeffekt auf euch zurück. Eventuell ist es eben für euch sogar illegal. Ihr habt gegebenenfalls später Probleme damit. Aber das nur ganz am Rande. So, und jetzt nochmal den dritten Punkt, warum ich das Affiliate-Marketing für ein cooles Businessmodell halte. Ihr habt grundsätzlich erstmal kein Haftungsrisiko wie beim Händler. Also eben von diesem Punkt gerade eben mal abgesehen. Der Händler an sich, der etwas einkauft und weiterverkauft, der muss auch immer das Risiko dafür tragen, wenn mit dem Produkt nachher etwas nicht in Ordnung ist. Wenn es defekt ist, muss er es zurücknehmen. Wenn es aus dem Ausland importiert und hat beim Zoll Probleme, dann muss er dafür gerade stehen. Eventuell muss er eine Strafe zahlen. Wenn er es einführt und weiterverkauft und es ist hier nicht zum Verkauf zugelassen, dann muss er das nachher auch wieder zurücknehmen und hat eventuell auch rechtliche Konsequenzen. Ihr als derjenige, der weiter empfiehlt, es ist erstmal nur eine Empfehlung. Natürlich, es sollte in Ordnung sein und ihr solltet um eures eigenen Gewissens wegen, solltet ihr nur das weiterempfehlen, was ihr auch selber vertretet, und solltet es alles abklopfen. Aber ihr selber werdet nicht der Eigentümer dieser Ware und habt demnach weniger Risiko als der Händler, dem diese Ware wirklich zwischendurch gehört, wenn auch nur für die berühmte logische Sekunde. Okay, und wenn ihr jetzt die Ware gefunden habt, die ihr wirklich super weiterverkaufen könnt, für die ihr selber brennt, das ist natürlich auch ein toller Motivator, ein toller Push für den Vertrieb selber. Denn wenn ihr für etwas brennt, dann könnt ihr es auch viel besser verkaufen. Was macht ihr dann? Was ist der erste Step? Natürlich, was ich jetzt sagen muss, geht zum Finanzamt, meldet euer Gewerbe an, meldet es beim Gewerbeamt an. Aber das wisst ihr ja schon. Und Demnach verkauft ihr jetzt eure Produkte eifrig, macht die ersten Einnahmen und dann stellt sich die Frage, was müsst ihr denn steuerlich beachten? Was sind überhaupt eure Einnahmen? Müsst ihr dort irgendwas besonders beachten? Und was sind eure Ausgaben? Beziehungsweise was sind die Ausgaben, die für euch nachher steuerlich relevant sind und einzutragen sind? Ich tauche jetzt einfach mal in den Sachverhalt ein. Ihr habt ein tolles Produkt gefunden, bewerbt es und jetzt ist der erste Monat vorbei und ihr bekommt eure erste Provisionsauszahlung. Und dann denkt ihr euch natürlich, cool, das Geld kommt auch direkt aufs Konto. Was macht jetzt der Unternehmer in euch? Was muss der machen? Der muss eine Rechnung schreiben. Es gibt Programme, die schreiben selber eine Gutschrift. Jetzt muss man aufpassen, eine Gutschrift selber ist im Umgangssprachlichen immer, wenn man von einem Geschäftspartner etwas erstattet bekommt. Aus steuerlicher Sicht ist eine Gutschrift eine umgedrehte Rechnung. Das heißt, derjenige, euer Geschäftspartner, stellt für euch die Rechnung aus, die ihr normalerweise als Unternehmer selber ausstellen würdet. Also Standard ist ja, ihr habt eine Geschäftspartnerschaft mit jemandem, arbeitet für den und wenn die Arbeit getan ist, schreibt ihr eben eine Rechnung, er bezahlt euch eine Rechnung. Hier ist es so, euer Geschäftspartner weiß viel selber, er kennt den Berechnungsmodus besser, er weiß selber, was genau abgerechnet wurde, kennt die ganzen Details und darüber rechnet er nachher mit euch ab und zahlt euch das Geld aus. Jetzt allerdings ist die Frage, wer ist euer Partner überhaupt? Kommt euer Partner aus Deutschland, dann wird er normalerweise das deutsche Steuerrecht auch beherrschen und wird euch eine Rechnung schreiben, die dem deutschen Standard entspricht. Weil das ist das, was ihr dem Finanzamt nachher im Zweifelsfall bei einer Prüfung vorlegen müsst. Wenn das nicht der Fall ist, weil zum Beispiel euer Geschäftspartner seinen Sitz auf den Seychellen hat, in Thailand oder in Australien, irgendwo, wo man das deutsche Steuerrecht einfach nicht genau kennt und deswegen auch nicht weiß, was in so eine Rechnung rein muss, dann wird das, was ihr von dem bekommt, einfach eine Abrechnung sein, wird allerdings nicht dem deutschen Standard entsprechen und dann heißt es, dass ihr ran müsst. Ihr müsst nämlich selber eine Rechnung schreiben. Diese Rechnung, die schickt ihr dem Partner nicht zu, sondern die schreibt ihr einfach pro forma. Ihr schreibt eine Rechnung, druckt die für euch aus oder konserviert sie als PDF. Idealerweise konserviert ihr sie in einer Cloud und dann habt ihr eine Abrechnung. Was jetzt genau alles da drauf muss, das findet ihr exakt in § 14 Absatz 4 des Umsatzsteuergesetzes und auch noch § 14a des Umsatzsteuergesetzes. Unter anderem muss da eben drauf die genaue Anschrift des Leistungsempfängers, seine Umsatzsteuer-ID-Nummer, wenn er eine hat. Dann euer eigener Name, eure eigene Adresse, eure eigene Steuernummer. Dann der genaue Betrag. Dann, was ihr genau gearbeitet habt und seid dabei so exakt wie möglich. Wenn Umsatzsteuer anfällt, dann der Steuersatz, der genaue Steuerbetrag und dann addiert ihr das Netto der Rechnung plus die Umsatzsteuer und habt dann unten das Brutto. Weiterhin kommt auf diese Rechnung noch eine fortlaufende Nummer. Dann das Datum, wann ihr die Leistung erbracht habt und auch noch das Datum der Rechnung. Und für den Standardfall sind das dann alle notwendigen Punkte. Also erstmal ganz wichtig unterscheiden, ist der Geschäftspartner im Inland oder im Ausland? Im Inland wird es normalerweise relativ einfach sein, weil der Geschäftspartner die Vorschriften kennt. Ist er im Ausland, dann wird es eigentlich immer tricky. Und dann müsst ihr halt genau gucken, dass ihr nachher eine ordentliche Ausgangsrechnung habt für euren Partner. Und wenn er euch die Abrechnung korrekt stellt, alles cool. Wenn nicht, dann müsst ihr es halt selber machen, weil das Finanzamt wird immer eine Rechnung nachher anfordern. So, dann noch ein wichtiger Punkt. Ihr seid hier grundsätzlich im B2B-Bereich. Euer Kunde ist immer ein kommerzieller Anbieter, entsprechend der Wikipedia-Definition. Und demnach ist eine Umsatzsteuer, die ihr ihm eventuell in Rechnung stellt, für ihn immer ein durchlaufender Posten. Er kann sich das im Zweifelsfall immer vom Finanzamt wiederholen. Das bedeutet, dass die Kleinunternehmerregelung für euch keinen Sinn macht, weil alle Kosten, die für euch anfallen und die mit Umsatzsteuer sind, da könnt ihr euch die Umsatzsteuer so nämlich vom Finanzamt wiederholen. Wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann könnt ihr euch das Geld nicht vom Finanzamt wiederholen. Und das bedeutet, dass eure eigene Marge sinkt. Und ich denke, dass ihr das nicht wollt. Beißt einfach in den sauren Apfel und verzichtet auf die Kleinunternehmerregelung. Dann müsst ihr euch halt ein bisschen früher um eure steuerlichen Verpflichtungen kümmern. Aber irgendwann müsstet ihr das sowieso. Deswegen bekennt euch zum Unternehmertum. Finger weg von der Kleinunternehmerregelung. Jetzt stellt sich die Frage, wie könnt ihr eure Steuerlast denn jetzt noch mindern? Ihr habt ja die Einnahmen, die bekommt ihr. Jetzt denkt ihr, okay, gut, was soll ich denn davon absetzen? Ich habe ja meine Provisionen an sich. Ich habe ja keine wirkliche Marge wie ein Händler, der Ware einkauft und sie dann wieder verkauft. Ich habe ja eigentlich keine Ausgaben. Aber weit gefehlt, wenn ihr jetzt mal genau hinschaut, dann fallen euch sicherlich ein paar Kosten ein, die eine steuerliche Relevanz haben. Lass uns das einfach mal durchgehen. Ich gucke mal so ein bisschen, was in meinem Erfahrungsschatz immer mal aufploppt und dann schaut ihr euch, ob ihr euch da wiederfindet. Für einen Affiliate-Marketer, der online unterwegs ist, der hat erstmal einen PC. Ein PC, den kann er steuerlich geltend machen, soweit er ihn betrieblich nutzt. Dasselbe gilt übrigens für euer Telefon, für euer Mobiltelefon. Das ist die Hardware an sich und dann aber auch die laufenden Kosten, also die monatlichen Kosten. Dann, wenn ihr euch eine Domain kauft, wenn ihr euch eine Website erstellen lasst, wenn ihr euch Traffic kauft, die Ausgaben dafür sind alle steuerlich absetzbar. Wenn ihr euch Tools kauft, um in eurem Business besser zu sein, den Markt besser sondieren zu können, natürlich ist das eine betriebliche Ausgabe. Seht immer zu, dass ihr dafür einen Beleg bekommt. Gerade wenn ihr das online bekommt, ist das manchmal ein bisschen schwierig, daran zu kommen. Aber einfach nachfragen und meistens gibt es dann etwas. Und wenn es keine richtige Rechnung gibt, dann gibt es immerhin einen Zahlbeleg, den ihr bitte aufbewahrt. So, dann gehen wir in den zweiten Punkt. Wie kommt ihr dazu, dass ihr Geld verdient? Ihr müsst euch fortbilden. Fortbildungskosten. Ihr belegt Kurse, ihr fahrt zu diesen Kursen hin. Wenn ihr dahin fahrt, dann habt ihr Reisekosten. Reisekosten sind Fahrtkosten mit dem Auto, mit der Bahn, entweder die tatsächlichen oder die Kilometerkosten. Dann habt ihr eventuell Übernachtungskosten dort. Dann habt ihr noch die Verpflegungsmehraufwendung. Immer wenn ihr weg seid von zu Hause und ihr seid mehr als 8 Stunden unterwegs, für den Tag 12 Euro. Wenn ihr den kompletten Tag von 0 bis 0 Uhr weg seid, 24 Euro. Wenn ihr im Ausland weg seid, dann werden die Werte nochmal höher. So, jetzt habe ich gerade Fortbildung gesagt. Fortbildung ist für mich von der Definition her immer, wenn ihr wirklich was für euren Job zielgerichtet macht. Also ihr lernt euer Business. Allerdings, Persönlichkeitsentwicklung, wo ihr für euer Mindset was lernt, wo ihr natürlich auch immer netzwerkt, mit Leuten zusammenkommt, die euch inspirieren, die euch weiterhelfen, die für euch auch Geschäftskontakte sind. Auch das sind immer betriebliche Ausgaben. Wenn ihr euch coachen lasst, Moment, betriebliche coachen lasst. Ich meine jetzt nicht, wenn ihr dorthin geht und mit euch über eure private Lebenssituation spricht. Das ist privat. Aber wenn ihr euch betrieblich coachen lasst, um euch besser zu fokussieren, um herauszufinden, was ihr überhaupt wollt, dann sind das betriebliche Ausgaben. So, dann das Thema Bewirtung. Immer ganz beliebt, wenn ihr essen geht mit Geschäftspartnern. Bei einem Seminar, dann lasst euch einen Bewirtungsbeleg geben. Und zwar nicht den normalen Beleg, den man bekommt, sondern immer einen Bewirtungsbeleg. Der ist ein bisschen länger, kommt unten Name dran, der genaue Anlass. Und zwar bitte den genauen Anlass reinschreiben und nicht einfach Projektgespräch, weil das ergibt sich aus der Sache an sich. Schreibt es ganz genau rein, unterschreibt das Ding ganz genau, was das Finanzamt haben will. Und dann könnt ihr das absetzen. Und schaut bitte, ihr seid in einem Bereich, wenn ihr selbstständig unterwegs seid, dann greift das private Leben und das berufliche immer ineinander. Ich will euch nicht dazu motivieren, dass ihr eure privaten Kosten für betriebliche Kosten haltet und diese absetzt, dass ihr das Finanzamt betrügt, bitte nicht, weiß Gott nicht. Und versucht auch nicht, erbsenzählerisch die kleinsten Belege unbedingt da unterzubringen. Bitte nicht. Aber wenn ihr mit jemandem essen geht, mit euren Freunden und ihr sprecht über betriebliche Belange, dann ist das durchaus oder dann kann das durchaus eine betriebliche Ausgabe sein. Also ein bisschen Kreativität bitte und dann könnt ihr da, glaube ich, eine ganze Menge Sachen zusammen suchen, zusammen finden. Anders auch, wenn ihr Geburtstag habt und ihr macht eine Party nur mit euren Freunden, und zwar ausschließlich mit euren Freunden, dann ist das auch eine betriebliche Veranstaltung. Eine gemischte Geburtstagsfeier ist übrigens keine und wird von der Finanzverwaltung regelmäßig aberkannt. So, jetzt nochmal das Thema Auto. Ganz oft werde ich auch gefragt, kann ich denn mein Auto absetzen? Wenn ihr jetzt jemand seid, der sein ganzes Business von zu Hause aus abwickelt, für den ist es grundsätzlich nicht sachgerecht, sein Auto von der Steuer abzusetzen. Warum? Weil ihr nicht damit fahrt. Ihr müsst im Zweifelsfalle nachweisen können, dass ihr mehr als 50% betrieblich fahrt. Und wenn ihr dabei im Leben nicht hinkommt, dann versucht es bitte gar nicht erst. Weil das wird euch nachher auf die Füße fallen und dann kommt es nachher zu einer großen Nachzahlung. Im Zweifelsfalle habt ihr das Geld nicht und das ist nicht so cool. Und als letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, häusliches Arbeitszimmer. Wenn ihr euer Business von zu Hause aus abwickelt und ihr habt ein Büro, idealerweise habt ihr ein Zimmer, was ihr wirklich ausschließlich dafür benutzt oder fast ausschließlich, dann könnt ihr die Kosten für dieses Zimmer absetzen. Und meines Erachtens in diesem Fall sogar voll. Es gibt bei dem Arbeitszimmer, da gibt es immer eine Deckelung auf 1250 Euro der jährlichen Kosten. Wenn das allerdings der totale Mittelpunkt eurer Tätigkeit ist, dann könnt ihr es auch voll absetzen. Also die kompletten Kosten könnt ihr geltend machen. Und die Kosten der Ausstattung, die könnt ihr sowieso voll absetzen. Also die fallen auch nicht unter diese Deckelung von 1250 Euro. So, das war der kurze Überblick über die möglichen Betriebsausgaben, die ihr haben könnt. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, wie gesagt, es ist ein cooles Businessmodell. Wenn ihr das macht, denkt zwischendurch mal an das Finanzamt, dass das auch seinen Teil vom Kuchen abhaben möchte. Wenn ihr angestellt werdet, dann müsst ihr auch Steuern bezahlen. Auch in diesem Bereich müsst ihr Steuern zahlen. Und wenn ihr es nicht tut, dann riskiert ihr auf jeden Fall, dass es euch irgendwann fies auf die Füße fällt. In dem Sinne, don't fuck with the law. Es ist immer ein bisschen schwierig, hier den ersten Schritt zu machen. Auch gerade, wenn man es vielleicht seit ein paar Monaten betreibt, bislang noch nichts beim Finanzamt eingereicht hat, dann macht es bitte jetzt, weil besser zu spät als gar nicht. Ich wünsche euch gutes Gelingen bei eurem Business. Ich verabschiede mich bei euch, hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich auf die nächste Folge.